Tech à la Carte, der Podcast für digitale Foodies, powered by Coca-Cola.
Willkommen bei der mittlerweile vierten Folge von Tech à la Carte, dem Podcast für digitale Foodies, powered by Coca-Cola. Diese Folge ist eine wirkliche Herzensangelegenheit von Christian und mir. Wir haben nämlich die Gründerin der Berliner Tafel getroffen, Sabine Werth. Das ist eine unfassbar beeindruckende Frau, die sich vor Jahren das Robin-Hood-Prinzip zu eigen gemacht hat. Das bedeutet, von denen, die zu viel haben, nehmen und denen zu geben, die zu wenig haben. Damit ist sie die Mutter, also die Ideengeberin von über 940 Tafeln in Deutschland, die von mehr als 60.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern am Leben gehalten werden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat das denn mit Tech à la Carte zu tun? Aber auch hier geht es um Food im weitesten Sinne und es ist wichtig, sich dieses Themas auch mal etwas demütiger von einer ganz anderen Seite anzuschauen. Und ohne die entsprechende Technologie wäre diese unglaubliche logistische Meisterleistung auch nicht zu bewältigen. Aber jetzt Schluss mit der ganzen Vorrede, darf ich vorstellen, Sabine Werth. Ich freue mich drauf.
Hallo.
Hallo. Christian und ich haben lange an diesem Konzept gefeilt für diesen Podcast. Wir waren uns aber von vornherein klar, wir wollen dich, Sabine Werth, dabei haben als Gast. Und schön, dass du heute Zeit für uns hast.
Das freut mich sehr, dass ihr an mich gedacht habt. Vielen Dank.
Also eigentlich haben wir wirklich, wir wollten ein Konzept machen, das wir Sabine haben und dann alle anderen auch.
Schön.
Aber ja, super. Ganz toll. Wir werden heute noch ein bisschen reden über die einzelnen Erfahrungen, die wir alle schon, wie wir uns kennengelernt haben und so weiter.
Sabine, bevor wir ganz viel über dich erzählen, würden wir dir gerne einfach die Möglichkeit geben, zu erzählen, wer du bist, weil sonst legen wir womöglich die falschen Schwerpunkte. Wer bist du und warum sprechen wir dir heute? Warum kennt dich jeder Berliner im Zweifel?
Oh, so weit würde ich dann doch nicht gehen, dass mich jetzt alle kennen. Aber ja, ich bin Sabine Werth, ich bin 62, ich bin Unternehmerin seit 32 Jahren oder sowas, habe einen Familienpflegebetrieb, habe ursprünglich mal Sozialarbeit studiert und habe vor nunmehr knapp 27 Jahren die Berliner Tafel gegründet, als erste Tafel in Deutschland. Und seither bin ich, glaube ich, Frau Tafel.
Ja. Das 1993 die erste Tafel Deutschlands und jetzt ein Vierteljahrhundert später, ich glaube es ist, wenn man jetzt, ich habe die letzte Zahl, die ich gelesen habe, sind 940 plus Tafeln, die es in Deutschland gibt, die sozusagen dem gefolgt sind, was du damals gestartet hast in einem ziemlich kalten Winter.
Ziemlich kalter Winter war es, ja. Ziemlich viele Obdachlose und das war eigentlich der Aufhänger. Ich war damals in einer Frauengruppe und wir hatten einen Vortrag der damaligen Sozialsenatorin Stamer gehört zum Thema Obdachlosigkeit, haben überlegt, was wir machen können und hatten dann einen Artikel über City Harvest New York, wo beschrieben war, dass die Ehrenamtlichen dort abends nach Buffets oder nach Banketts die Buffets abräumen und das dann direkt den Obdachlosen zur Verfügung stellen. Und dann haben wir gedacht, na gut, bei Empfängen sind wir auch ziemlich häufig, können wir auch. Und dann haben wir das angefangen und so ergab sich das und nach einer gewissen Zeit merkte ich, ups, die anderen Damen sind nur da, wenn die Presse da ist, ansonsten war ich allein am Laufen und dann habe ich es halt allein weitergemacht. Aber wesentlich war, wir haben es von vornherein Berliner Tafel genannt. Wir wollten zum einen den regionalen Bezug oder den lokalen Bezug haben über Berlin und dann aber auch, wir wollten denen eine Tafel decken, die es sich sonst nicht leisten können. Insofern war das also von vornherein dieser Name gesetzt und der ist geblieben und ich habe auch allen danach sich entwickelnden Organisationen vorgeschlagen, sich in jedem Fall auch Tafel zu nennen, damit wir quasi von vornherein eine Corporate Identity haben. Mhm. Und das hat geklappt.
Ja, sensationell.
Geklappt ist ja gar kein Ausdruck dafür. Wie viele Freiweillige helfen?
Bundesweit 60.000.
60.000 Leute hast du für deine Idee gewonnen. Wie fühlt sich das denn an?
Sagen wir mal so, die haben wir für die Tafelidee gewonnen. Es würde sich wahrscheinlich, würde ich zusammenbrechen unter der Last, wenn ich sie alle überzeugt hätte. Da sind viele inzwischen beteiligt und das ist auch das Schöne. Es waren von vornherein, war es einfach ein Gedanke, der leicht nachzuvollziehen ist. Wir nehmen es da, wo es zu viel ist und geben es dahin, wo es gebraucht wird. Das ist das alte Robin Hood Prinzip. Wir haben es auf der legalen Seite gemacht und da sind natürlich ganz viele dazugekommen, die das toll fanden. Und zwar sowohl Ehrenamtliche, die mitgemacht haben, als auch Firmen, die das toll fanden. Mhm. Weil wer als Firma schmeißt schon gerne Lebensmittel weg, die eigentlich verkauft werden sollten?
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben vorhin über das Adjektiv gesprochen, was ist sozusagen 125.000 Menschen allein in Berlin, die ihr monatlich unterstützt.
Richtig.
Und wenn wir jetzt mal von dem Winter nochmal 93 zurückgehen, einfach nochmal so einen kleinen Historienablauf. Eine Frauengruppe, die gesagt hat, wir müssen da helfen. Wie war es denn? Das habt ihr, ihr hattet da wahrscheinlich schon irgendwie ein Vereins, irgendwie hattet irgendwas, wo ihr gesagt habt, so, wir starten. Aber einfach nur nochmal so zu meinem, ich finde das einfach so spannend, diese Historie nochmal sich anzuschauen. Und ja, ihr wolltet helfen, ne? Ich glaube, mag das, wahrscheinlich kannst du schon nicht mehr hören. Und, machen ist wie wollen, nur krasser. Ne? Ist ja sozusagen, ich habe es bei mir auch zu Hause hängen und am Büro stehen. Dann einfach so, ne? Ich lege jetzt los, ich mache jetzt. Dann ist aber auch entscheidend, wenn du den einen Winter dann gemacht hast, wie machst du dann weiter? Ne? Viele fühlen sich ja schon wohl zu sagen, so jetzt habe ich einmal geholfen, boah, super, kann ich ticken, die Box. Und dann zu sagen, wie geht's jetzt weiter? Du hast kurz erwähnt, der eine ist nur da, wenn die Presse kommt. Aber dann, wie kam das dann, dass ihr gesehen habt, okay, waren es dann die Menschen, die wirklich die ausgestrahlt haben, wow, vielen Dank, dass du den Mut geschafft hast, das weiterzumachen oder die Kraft auch oder wie ging es dann weiter? Also die ersten Anfangsjahre würde ich gerne noch mal kurz rein.
Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt an dieser ganzen Stelle ist wirklich, dass ich Sozialarbeiterin bin. Mhm. Und das bin ich nicht als Beruf, sondern das ist schon, denke ich, mehr eine Berufung für mich.
Ja.
Und von daher war es für mich völlig klar, dass ich das eben nicht nur saisonal mache, sondern dass ich mit der Sache, wenn es läuft, weitermache. Und das lief dann. Das war natürlich am Anfang ein bisschen schwierig, die Firmen davon zu überzeugen, uns Lebensmittel zu geben, weil die sagten, wie ihr wollt unseren Müll. Und ich musste die davon überzeugen, dass es unverkauftes, aber nicht Müll ist. Mhm. Und das zündete dann aber auch relativ schnell.
Wer waren die Ersten, die mitgemacht haben damals von Supermarktketten oder Restaurants
oder Hotels? Supermarktketten hatten wir
noch lange nicht.
Wir hatten ganz am Anfang Hotels angesprochen, weil wir zweimal die Woche für 60 Personen haben kochen lassen. Und das haben wir in eine Notübernachtung hier nach Morbid gebracht. Mhm. Und das war der Anfang. Und dann waren wir auf dem Fruchthof vorne, auf dem Großmarkt in der Beusselstraße. Und da hatten wir Kartoffelkron, war die allererste Firma. Und noch ein, da weiß ich inzwischen schon nicht mal mehr, wie der heißt. Oder wie der hieß, noch ein Obst- und Gemüsehandel. Das waren Kontakte, die wir schon sowieso hatten und die von daher dann auch natürlich gerne mitgemacht haben. Das war der große Vorteil, dass wir schon so einen kleinen Grundstock an Firmen hatten. Und dann haben wir es halt ausgeweitet und sind zu den Firmen. Ich weiß noch, das war für mich total lustig. Ich habe da richtig geschauspielert, weil ich habe mir immer überlegt, zu welcher Firma gehe ich jetzt und was will ich von denen? Und dann habe ich, damals war ja noch nichts mit Internet, also von wegen mal eben eine Google-Recherche ging gar nicht. Also ich musste versuchen, irgendwie über die Firmen was rauszufinden. Und dann habe ich überlegt, welche politische Einstellung mögen die auch haben. Und dann habe ich mich entsprechend angezogen und einen entsprechenden Zeitungsartikel mitgenommen. Also je nachdem, wenn ich das Gefühl hatte, das sind eher konservativere Leute, habe ich einen Artikel aus der Welt mitgenommen. Und wenn ich wusste, das sind eher Alternative, dann habe ich was von der Taz mitgenommen.
Ja. Und das
entsprechend
hat gezogen.
Entsprechend habe ich mich auch angezogen und das war dann, durchaus ein Erfolg. Das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also auch diese positive Resonanz. Und dann als nächstes weg von der reinen Obdachlosenunterstützung, dann riefen immer mehr soziale Einrichtungen an. Mhm. Und die dann auch noch dazu zu nehmen und langsam aber sicher das Portfolio quasi zu erweitern, wen wir da alles unterstützen, das hat einfach Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe auch so ein Gründungsgen. Ich gründe gerne, ich lasse gerne wachsen und ich verwirkliche vor allem gerne meine Ideen und das kann ich am besten, wenn ich selbst verantwortlich bin dafür.
Vielleicht nochmal für alle, die dieses Tafelkonzept noch nicht so richtig kennen. Wer darf denn zu euch kommen und von euch Lebensmittel bekommen?
Mhm. Wir das, was ich bisher beschrieben habe, war der Anfang der Tafel. Und da haben wir nur soziale Einrichtungen unterstützt, weil Berlin einfach so ein Flächenland ist und riesig groß ist. Es hatten sich dann immer mehr Tafeln gegründet, auch in kleineren Städten. Und die haben von vornherein Ausgabestellen für die Bevölkerung angeboten, also gemacht. Und da die Lebensmittel für die arme Bevölkerung angeboten. Das konnten wir in Berlin nicht, weil wir einfach nicht wussten, wenn wir es an einer zentralen Stelle in der Stadt machen und da kommen alle hingefahren, dann fahren die alle schwarz. Denn wenn ich kein Geld für ein Brot habe, habe ich erst recht kein Geld für die öffentlichen Verkehrsmittel. Also haben wir gesagt, wir müssen über die ganze Stadt verteilt sein. Und das war mir klar, dass wir das nicht schaffen. Ne? Ich hatte damals gedacht, wir brauchen bestimmt 100 Ausgabestellen. Und dann habe ich mal ein Interview bei Kulturradio vom RBB gegeben und habe da gesagt, ich hätte schon mal überlegt, ob ich nicht die Kirchen anspreche. Denn die haben ein flächendeckendes System, die sind überall. Und dann könnten wir die Kirchen nutzen, um dort die Ausgaben für die Bevölkerung zu machen. Und das Interview hat dann Friederike Sittler, damals Leiterin der Redaktion Kirche und Religion vom RBB gehört, rief mich an und sagte, ich habe den Kontakt zu den Kirchen, wollen wir uns mal treffen. Und so ergab sich das und so haben wir angefangen mit Leib und Seele. Inzwischen haben wir 45 Ausgabestellen. Wir brauchen definitiv nicht viel mehr, also vielleicht noch 2, 3, 4 oder so. Also die 100, da sind wir längst davon weg. Und so erreichen wir die arme Bevölkerung. Sie müssen nachweisen, dass sie arm sind, sprich ein Hartz-IV-Bescheid, ein Rentenbescheid oder einen niedrigen Einkommensbescheid vorlegen. Und dann haben sie die Möglichkeit, in einer Ausgabestelle, die ganz klar definiert ist, jede Ausgabestelle hat so und so viele Postleitzahlen zugeordnet. Und nur wenn ich nachweisen kann, dass ich in diesem Postleitzahlenbereich wohne, dann kann ich dort auch Lebensmittel bekommen. Und das nur einmal in der Woche. Denn wir wollen die Menschen nur unterstützen. Wir wollen sie nicht versorgen. Für die Versorgung ist die Politik zuständig. Und wir sind nicht die Ausputzer für die Politik. Die Politik muss anständige Politik machen, dass alle Menschen in diesem Land auch anständig leben können.
Ja, du hast es schon mal erwähnt in den vorangegangenen Treffen, dass du gesagt hast, so eigentlich dürfte es uns gar nicht geben. Nicht? Normalerweise sollte das etwas sein, was von Haus aus, von der Politik aus passiert. Nun 1993, die eine oder andere würde sagen, das waren die fetten Jahre, in denen das entstanden ist. Jetzt haben wir ja seitdem auch schon, du wirst gleich noch mal ein bisschen was zu sagen, wie sich das sozusagen entwickelt hat. Ich habe die Zahl vorhin schon kurz genannt, 125.000 Leute allein in Berlin. Und dann jetzt auch mit Leib und Seele, heißt es eigentlich überall, auch bei den anderen Tafeln Leib und Seele? Das ist in Berlin.
Leib und Seele, eine Aktion der Berliner Tafel, der Kirchen und des RBB.
Okay, genau.
Und in dem, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, in dem Bereich Leib und Seele unterstützen wir 50.000 im Monat. Wow. Aber wir haben 300 soziale Einrichtungen, die wir anfahren und die wir mit Lebensmitteln unterstützen. Manche nur einmal in der Woche, manche siebenmal in der Woche. Oder,
da kommen wir gleich noch hin. Das ist natürlich eins meiner Lieblingsthemen.
Das sind nochmal 75.000.
Ich habe hier zwei große L stehen, das ist Leib und Seele und das andere ist Logistik.
Und ich komme noch davor.
Ja, du kommst auch noch dran, natürlich, Laura.
Drängelt euch nicht so.
Es gibt so viel, worüber wir sprechen wollen. Einmal noch, wenn wir uns darüber besinnen, was unser Podcast eigentlich für Themen hat, und zwar Tech und Food. Und wir reden viel mit der Gastronomie. Die Menschen, die zu euch kommen und von euch unterstützt werden, die haben natürlich einen ganz anderen Bezug zu Lebensmitteln als Leute, die sich es gönnen können, ins Restaurant zu gehen. Was für Erfahrungen sammeln deine Kollegen, deine Mitarbeiter in dem Sinne, wenn sie auf die Leute treffen? Wie fühlt sich das an für die? Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben?
Also was wir festgestellt haben, ist, dass ganz viele Leute überhaupt nicht mehr kochen können. Sie haben es entweder gar nicht gelernt oder inzwischen schon verlernt oder es ist einfach so verführerisch, Fertigprodukte zu kaufen oder Convenience-Produkte. Ich schmeiße das alles nur irgendwie in den Ofen oder in die Fritteuse und schon habe ich mein Essen und brauche mir keine weiteren Gedanken mehr zu machen. Was als weiteres dazu kommt, ist, Fleisch ist gnadenlos zu preiswert. Das heißt, die Menschen entscheiden sich eher für das Fleisch als für das Gemüse. Und das ist natürlich auch ein Gesundheitsfaktor, der dazu kommt. Und da haben wir also irgendwann mal überlegt, wir müssen also unsere Ehrenamtlichen haben permanent Rezepte rübergereicht und wussten aber auch, das wird nicht richtig landen, weil die wissen ja gar nicht, wie sie es anwenden sollen. Und da haben wir gesagt, wir müssen ein Kochbuch machen. Und so haben wir ein Kochbuch entwickelt, Kochen mit Leib und Seele. Da haben wir alle 45 Ausgabestellen gebeten, uns ein Rezept zur Verfügung zu stellen mit Lebensmitteln, die so üblicherweise bei Ihnen angeboten werden, aber vielleicht keine große Nachfrage haben, weil die Leute einfach gar nicht wissen, was sie damit machen sollen. Und so haben wir 45 Rezepte gekriegt und diese Zutaten für die Rezepte, also nicht die Rezepte, sondern nur die Zutaten, haben wir an Prominente weitergegeben und haben von den Promis auch ein Rezept erbeten. Und so haben wir ein Rezeptbuch, ein Kochbuch mit 90 Rezepten entwickelt, die ganz simpel beschrieben sind. Also wirklich, ich habe zum Beispiel ich durfte auf der Promi-Seite ein Rezept liefern und ich mache wahnsinnig gerne Bananencurry, weil da habe ich die Wahl, ich kann das Bananencurry zum einen mit meinen alten Bananen machen, optimal. Zum anderen habe ich die Wahl, ich kann es vegetarisch machen oder es ist sogar vegan, weil es mit Kokosmilch ist, oder aber auch Fleisch reinmachen. Und dann habe ich da geschrieben, Reis kochen. So, dann sagte die Lektorin, wie kochst du Reis? Ja, wie koche ich Reis? Reis in Topf, Wasser drauf, Salz und Deckel drauf und gut. Wie viel Reis, wie viel Wasser, wie viel Salz, wie lange, welche Hitze? Ups, ich habe zum ersten Mal drüber nachgedacht, wie ich Reis koche.
Ja.
Das macht Mühe, sowas zu beschreiben, was du normalerweise einfach so gedankenverloren vor dich hin machst und es immer richtig wird. Ne? Und das war total irre. Und dieses Kochbuch haben wir dann 10.000 Mal drucken lassen und 8.000 Mal hatten wir hinten den Aufdruck, kostenloses Geschenkexemplar. Das haben wir allen registrierten Familien und unseren Ehrenamtlichen zur Verfügung gestellt, sodass das also ein kleines Dankeschön und eine Aufmerksamkeit für all die Betroffenen war. Dann haben wir es noch 2.000 Mal mit dem ISBN Aufdruck hinten gemacht und das haben wir in den Buchhandel gegeben und innerhalb von anderthalb Wochen waren die ausverkauft, die 2.000 Exemplare haben wir nochmal nachdrucken lassen und so. Und da haben wir also, da sehen wir halt auch einfach so ein Stückchen pädagogische Aufklärungsnotwendigkeit und aber auch einen Auftrag an uns, dass wir das halt dann wirklich auch umsetzen, dass wir sowas machen, dass wir die Leute nicht, dass wir den Lebensmittel anbieten, uns dann aber egal ist, was sie damit machen oder ob sie was damit machen können, sondern dass wir sagen, okay, wir sind auch ein Stück verantwortlich dafür, dass unsere Umgebung weiß, worum es geht.
Und du erlebst es wirklich, diese grundlegenden Kochprinzipien von manchen Leuten gar nicht mehr gekonnt werden.
Das erleben wir leider ganz oft. Und was ich richtig, richtig erschreckend finde, ist, dass in Familien mit türkischem oder arabischem Hintergrund zum Teil auch nicht mehr richtig gekocht wird. In der jetzt jüngeren Generation. Das hat mich wirklich vom Glauben abfallen lassen, weil das sah ich immer noch so als den Leuchtturm in unserer Gesellschaft. Das sind noch die, die wirklich kochen und wo sie noch alle zusammensitzen und essen. Auch das zerfleddert inzwischen und das finde ich ganz erschreckend.
Also ein gesamtgesellschaftliches
Problem. Es ist wirklich ein gesamtgesellschaftliches Phänomen.
Bin ja immer so ein bisschen auch so ein bisschen für das Entertainment verantwortlich hier und ich muss natürlich auf die Geschichte mit den Lachsbrötchen nochmal ganz kurz, weil wir haben ja auch da schon, weil ich habe, weißt du auch Sabine, ich habe ja Koch gelernt und da kommen wir in der einen oder anderen Folge kommt man da immer nochmal wieder drauf und das war allerdings noch vor der Zeit der Tafeln und aber ich kann mich auch an Veranstaltungen erinnern, wo halt wahnsinnig viel übrig geblieben ist, nicht? Und da gab es aber damals schon das hat man es dann an die entsprechende Bahnhofsmission oder so gebracht. Natürlich musste man es immer entsprechend fertig machen und es gab ja auch dieses furchtbare und gibt's ja immer noch diese Gesetzgebung, dass man es eben, ne, was schon mal draußen war, darf nicht, was am Buffet war, darfst du nicht wieder zurückmachen, sondern nur das, was nicht auf dem Buffet stand und so weiter. Auch etwas, wo man sicherlich drüber reden muss, für die Zukunft, weil das ist ja einfach unverantwortlich, was da dann auch wirklich weggeschmissen wird. Aber was waren denn so die skurrilsten Sachen, die du abgeholt hast und die du dann unter die Leute gebracht hast? Weil da gab es ja, man kann ja rechts und links, wenn man sich vorbereitet auf so ein Gespräch, liest man da ein bisschen was.
Also eine, um deine Lachsbrötchen aufzugreifen, wir sind mal von der Philharmonie angerufen worden, da war ein Konzert entweder ausgefallen oder es war einfach bei dem Empfang hinterher, war so gut wie niemand gekommen, also es war merkwürdig.
Wir haben vergessen, es rauszufahren.
Ja, das kann natürlich auch sein. Die haben nur die Brezeln angeboten und nicht die Lachsbrötchen. Jedenfalls, ich habe das Gefühl gehabt, das waren mindestens 10.000 halbe belegte Brötchen mit Lachs. Und das war ganz am Anfang. Und wir hatten so ein Mini-Transporter, damals von der Firma Easter heißen die, glaube ich, diese Heizungsableser. Ah, okay. Von denen hatten wir ein Auto zur Verfügung gestellt bekommen und das war so ein Kleinsttransporter. Und wir hatten damals auch gar nicht so richtig Kisten. Und also es fehlte uns an allem eigentlich und natürlich kein Kühlwagen, logisch, ne? Und ich weiß noch, dass ich gebuckelt habe wie eine Geisterbahn. Geisteskranke, um diese belegten Brötchen da rauszuholen. Bin dann zur Bahnhofsmission gefahren und habe das da abgeliefert und bin dann nochmal zur Philharmonie gefahren und habe dann nochmal vollgeladen. Das Problem ist ja, wenn du sowas nachts machst, ohne große Ankündigung, dann steht ja auch niemand bereit, um dir die Sachen entgegenzunehmen.
Also hast du das alles selber getragen?
Das war sowieso. Die ersten anderthalb Jahre habe ich mehr oder weniger komplett alleine gemacht. Also das war klar. Und da habe ich dann, also die zweite Fuhre habe ich dann einfach im Auto gelassen. Es war kalt draußen. Das war der große Vorteil. Und habe es dann am nächsten Morgen irgendwo
hingefahren.
Also
brauchst du gar keinen Kühlwagen.
In dem Fall brauchte ich keinen Kühlwagen.
Fenster spalt auf.
Aber das war wirklich Glück, dass es so kalt draußen war. Ja. Weil wenn es warm gewesen wäre, dann hätte ich die gar nicht nehmen können. Und ich, also gefühlt habe ich die Hälfte noch da gelassen von dem, was übrig war. Also es war wirklich der Hammer. Aber die absolut skurrilste Situation war...
Ich habe eine Idee, was jetzt kommt.
Ich habe bei einem italienischen Restaurant aus Grunewald, die hatten zugemacht und hatten ihre Abschlussveranstaltung. Und
Jetzt
kommt der, genau. Und ich hatte schon
das
mal...
Sieht man nicht, was ich mache mit
zwei Fingern
Scherbewegung. Und ich hatte da schon mal abgeholt. Das heißt, die wussten, was wir wie nehmen und so. Und das war also alles in Ordnung. Und die hatten es auch wunderschön alles in Eimer verpackt. Und ich habe mit einem Kollegen zusammen dann einfach die Eimer gegriffen und wir haben das ins Auto gepackt und sind dann zur Eastside Gallery gefahren. Und damals war die Eastside Gallery noch einfach die Mauer und dahinter war eine Wagenburg. Mhm.
In welchem Jahr befinden wir uns?
Wir befinden uns im Jahr 94.
Ja.
Okay.
Ja?
Und dann bin ich also da drauf gefahren und habe dann gehupt und dann kamen die an, kannten mich schon und von daher war das alles okay. Und da habe ich gesagt, hier, ich habe in einem Restaurant abgeholt, ich habe keine Ahnung, was in den Eimern ist, aber wird schon schön für euch heute Abend sein. Und der eine ging dahin und machte den Eimer auf und holte den ganzen Hummer raus.
Der noch gelebt hat?
Nee, wirklich zubereitet. Der war ja vom Buffet runter. Ne?
Okay.
Und er holte den Hummer raus und sagte, oh, geil, was denn das? Und dann habe ich ihn also erklärt, dass es ein Hummer ist. Ich habe ihn aber nicht erklärt, wo die leckersten Sachen bei diesem Hummer sitzen. Und ich hoffe, dass irgendjemand dort Bescheid wusste, sodass die also wirklich den Leckeranteil von diesem Hummer gefunden haben.
Da war auch noch nichts mit chefkoch.de oder sowas.
Aber so gar nicht. Also wie gesagt, Internet war da noch nicht. 94, hallo. Ich hatte noch nicht mal ein Handy.
Aber wo wir gerade dann, jetzt fängst du an mit der Technologie. Du hattest damals kein Handy. Wenn man sich jetzt so umschaut, was du hier, wir sitzen ja bei dir hier in der Schaltzentrale sozusagen. Wie
Berliner Großmarkt.
Auf Berlin, genau. Mhm. Wie kriegt man das organisiert und wie plant ihr eure Routen? Wie schafft ihr es, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um diesen logistischen Monsteraufwand zu bewältigen?
Ich möchte dazu muss man auch, um das nur so, damit man so eine ungefähre Ahnung hat, ich habe gelesen, 660 Tonnen Lebensmittel.
Im Monat verteilen wir.
Im Monat. 660 Tonnen. Jetzt muss man sich mal überlegen, wie kriege ich das durch die Stadt über knapp 40 Ausgabestellen und natürlich hier 45 Ausgabestellen und natürlich hier im Haus. Das ist eine logistische Meisterleistung.
Und die 300 sozialen Einrichtungen. Ja. Also insofern ist es natürlich noch mehr Logistik. Wir müssen also 300
und
plus
die Abholstellen, ne? Die haben wir noch gar nicht damit drin.
Das sind ungefähr 700 Stellen, wo wir in der Woche regelmäßig sind. Also nicht unbedingt jeden Tag, aber in den meisten schon. Also alle Discounter und Märkte dieser Art, da sind wir 6 Tage in der Woche. Also da sind wir wirklich jeden
Tag. Gut, da müssen wir nochmal sagen, das haben wir übersprungen jetzt kurz den Punkt. Wir waren bei den Hotels zuletzt, ne, der Gastronomie, mit denen du gestartet bist. Und dann kamen über die Jahre die Supermärkte und Co. dazu. Da kommen wir dann gleich nochmal rein. Mhm. Aber wer da wie kommt, ich finde, das sollte man auch nennen. Dafür sind wir auch da, dass wir da irgendwie da reingehen. Aber wir beide haben natürlich, wir haben auch, als wir schon mal geredet haben und auch auf der Fahrt hierher, nochmal darüber nachgedacht, wie wahnsinnig diese Meisterleistung ist, das eben an die immer zum richtigen Zeitpunkt da zu sein. Und wir haben ja nicht nur die Kältetouren, von der du gerade geredet hast, also die Tour jetzt, wo es kühl draußen ist, sondern wir haben auch 40 Grad im Sommer, wo du Lebensmittel abholen musst, von A nach B, das muss entsprechend sortiert werden und dann wieder verteilt werden. Wie macht ihr das, Kids?
Also inzwischen sind wir in der wundervollen Situation, von Mercedes unterstützt zu werden. Das heißt, wir haben nur noch Kühltransporter, wir haben nur noch Sprintergröße. Das heißt, wir können die Kühlkette unbedingt und immer einhalten. Die sind alle Kühlfahrzeuge, manche sind sogar auf Minusgrade runter zu temperieren, so dass wir also auch Tiefkühlkost abholen können. Das ist ein wirklich großer Vorteil. Wir haben jetzt gerade einen 7,5 Tonner, der auch kühlt und tiefkühlt bestellt. Der ist noch nicht ganz da, aber der kommt jetzt demnächst auch. Und wir haben auch an dieser Stelle eine tolle Kooperation mit Mercedes. Die haben ein quasi internes Start-up irgendwie am Laufen.
Ja, genau.
Das heißt Tiramisu. Und das ist eine Tourenplanung. Das heißt, du gibst A und B ein und dann entwickelt dir das Programm, wie du am schnellsten von A nach B kommst. Da sind wir gerade mit Mercedes auch noch wieder am Feinjustieren, weil für uns ist es nicht wichtig, nur zu wissen, wie wir von auf dem schnellsten Wege und kürzesten Wege von A nach B kommen. Da könnten wir jedes Navigationssystem nehmen. Sondern wir müssen die verschiedenen Zeiten der einzelnen Organisationen berücksichtigen. Das heißt, wir müssen zu einer bestimmten Zeit die Lebensmittel abholen.
Ja.
Das ist eine Tour, das ist die morgendliche Tour. Unsere Autos fahren hier raus und fahren dann die Lebensmittel abholen. Das heißt, das muss aufeinander eingestimmt, abgestimmt werden. Und zwar nicht nur von den Entfernungen und von den Richtungen hier, sondern auch von den vorgegebenen Zeiten, wann wir bei den Firmen aufschlagen.
Weil genau, weil jede Rampe hat eine entsprechende Auslastung und da kommt ja einmal die Lieferung rein. Dann wird meinetwegen noch Leergut oder Kartonagen oder was auch immer abgeholt und ihr habt dann halt wie am Flughafen einen Slot.
Ja, wir haben einen Slot. Ja. Ne? Und daran müssen wir uns halten und das muss nicht zusammenpassen. Also wir haben ja ganz oft einen Supermarkt und einen Discounter nebeneinander und das passt oftmals zeitlich nicht zusammen. Die einen wollen nicht nach 9 und die anderen nicht vor 11. Also das ist richtig Problem. Deshalb sind wir da immer wieder am Nachsteuern, was natürlich für die Entwicklung eines solchen Programms auch super gut ist. Dann ist es, wenn wir ab frühen oder späten Mittag ausfahren an die sozialen Einrichtungen, die Lebensmittel bringen, da muss wiederum berücksichtigt werden, wann ist da überhaupt erst jemand da? Das heißt, bloß weil wir 5 Stellen in Spandau am Mittwoch anfahren, heißt es nicht, dass wir die alle zur selben Zeit erreichen können. Das heißt, da muss das Programm auch entsprechend justiert werden.
Und das
werden.
Rechnet alles aus und ihr kriegt eine Route ausgespuckt?
Ja, so läuft es dem Grunde nach, aber wie gesagt, in der Praxis müssen wir da noch nachstellen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal durchaus hilfreich. Wir hatten mal früher die Situation, also wir haben ja immer unsere Logistik irgendwie selbst gestrickt und ich hatte mal bei einem Logistikerkongress einen Vortrag gehalten und habe da gesagt, unsere Logistik ist das größte Chaos, aber irgendwie funktioniert's. Und dann kamen nach der Veranstaltung dann 3 Herren auf mich zu und sagten, wir sind Logistiker, wir würden gerne mal zu Ihnen kommen und uns das mal eine Woche angucken und Ihnen dann Ratschläge geben, wie Sie das auf professionellere Füße stellen können. Und dann waren die auch wirklich tagelang bei uns und am Ende der Zeit standen die plötzlich etwas unbeholfen und grinsend vor mir und sagten, Frau Wirth, wir haben keine Ahnung, wie Sie es schaffen.
Ja.
Aber sie schaffen es und das ist die Hauptsache, machen sie weiter so. Ja. Also von daher fühlte ich mich dann auch ganz gut.
Das war noch vor der Zeit von künstlicher Intelligenz und
genau,
so.
Genau. Ja. Also insofern, wir müssen gucken, ob dieses Tiramisu-Programm für uns wirklich zu guter Letzt händelbar und sinnvoll ist, aber wir sind auf jeden Fall immer gerne bereit, bei Startups mitzumachen. Wir haben also auch ein Kühl-Startup unterstützt. Die haben in unseren Autos und in unseren Kühlungen hier im Haus Sensoren angebracht, sodass also völlig klar ist, dass über den Computer zu sehen ist, ob die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist und wir auch über den Computer dann das richtig stellen können, sodass wir also gar nicht mehr herkommen müssen, wenn wir merken, die Kühlung ist ausgefallen, sondern wir können es von unterwegs weltweit justieren.
Smart Home sozusagen.
Sozusagen.
Und vom Ablauf her jetzt von der, wenn wir das jetzt nochmal für den Hörer beschreiben, ihr holt's ab. Das heißt, also dann ist hier ein Fahrer von euch draußen, der ist an der Rampe, holt dann, da geht's schon mal los, holt dann was ab mittlerweile? Also
wir holen alles ab, was uns die einzelnen Läden zur Verfügung stellen. Das sind im Wesentlichen Lebensmittel, das können aber auch Blumen sein oder was auch immer da so gerade mit rausgeflogen ist.
Ich habe gesehen, also als wir unten waren, es gibt auch einen Non-Food-Bereich unten bei euch im Lager. Das heißt, da sind dann Kaffeefilter, da sind Handtücher, da ist Waschpulver und so weiter. Also das gibt's auch, klar. Aber eben der weitaus größte Teil ist Lebensmittel und da eben Früchte,
Obst und Gemüse.
Und dann holen die das ab und dann landet aus Berlin jede Tour wieder hier.
Ja, Und hier wird alles ausgeladen, wird gewogen. Das ist also für uns wichtig. Mhm. Wir wissen dadurch nicht, wie viel wir in welchem Laden bekommen haben, aber wir wissen, wie viel auf der Tour bekommen haben. Also wenn das jetzt eine gemischte Tour ist, verschiedene Supermärkte und Discounter zusammen, dann haben wir nicht eine klare Vorstellung, in dem Laden haben wir das abgeholt und in dem das, sondern wir haben eine ganz klare Messung dafür, mhm, auf der Tour wurde das und das abgeholt. Das heißt, wir wissen dadurch auch ganz genau, wie viel wir insgesamt an Obst und Gemüse, an Brot und solchen
Dingen haben. Und was ihr auch in der Zukunft dann wieder, was für Autos ihr einsetzen müsst, auf welchen Touren, damit man ungefähr weiß, wie viel holt man da und da ab. Okay, und dann kommt das hier an und dann hatten wir haben uns kennengelernt dieses Jahr, als wir hatten Volunteering Day, mhm, und waren dann hier. Das war einer von diesen 38 Grad gefühlt Tagen.
Ich habe Fotos gesehen,
das ist dann schon so ein Punkt, wo man dann, also der eine oder andere auch an seine Grenzen kommt, weil, mhm, wenn man sich vorstellt, Obst und Gemüse bei den Temperaturen, und hier ist es jetzt nicht so, dass es hier ohne Ende Kühlhäuser gibt, nämlich hier am Standort keins. Aber die Kühltransporte haben natürlich sozusagen.
Die Kühltransporter haben's und wir haben Kühlzellen.
Kühlzellen.
Aber
ja,
in den,
ja, nee,
Kühlzellen, genau, sind nur bestimmte Teams und die zum Corporate Volunteering zu uns kommen, ja, die müssen in die ganz,
genau,
normale Sortierung.
Ja, und dann muss es schnell gehen hier. Ja. Ne? Dann geht's halt recht zackig. Ne? Ja. Dann ist halt alles sehr, sehr organisiert. Und dann gibt's auf der einen Seite, da müssen wir auch nochmal drüber reden, die Leute, die hier sozusagen ständig sind, weil ihr lebt nicht, also Volunteers unterstützen. Dann musst du gleich noch sagen, ob man sich dann noch melden kann fürs nächste Jahr oder nicht. Und dann gibt's eben natürlich die Leute, die ständig hier sind, und dann muss es zackig gehen, dann wird sortiert.
Mhm. Dann, ja, wird sortiert. Dann wird es in die verschiedenen Bereiche gestellt, schön sortiert nach Sorten oder auch Gemischtkisten, mhm, das hängt davon ab. Und dann, während die Sortierung stattfindet, fahren schon die Autos wieder raus, um die sozialen Einrichtungen anzufahren, oder aber die Ausgabestellen von Leib und Seele kommen her und holen sich für die Ausgabe für den Tag Lebensmittel hier, mhm, ab. Also es ist ein ständiges Kommen und Gehen hier in dem Bereich.
Und dann sortieren die, Ehrenamtlichen, und ihr habt noch die, auch da wieder die Bezeichnung, ein Euro.
Ist die landläufige Bezeichnung, MAE, Mehraufwandsentschädigung, ist das. Und wir haben inzwischen 16 I-Leute. Mhm. Das ist die seit diesem Jahr irgendwann angefangene Kampagne der Bundesregierung gegen Langzeitarbeitslosigkeit. Mhm. Und die sind wirklich fest beschäftigt für 5 Jahre, und das ist natürlich für uns.
Ja, und das war super übrigens, ne, wie die uns auch aufgenommen, mhm, haben. Das fand ich ganz stark. Denn mal auch da wieder ganz ehrlich, da kommt so eine Truppe von Führungskräften in sowas rein. Ich war auch am Anfang so ein bisschen ambivalent, nicht, weil man, oh Gott, jetzt ist es so, gehst da rein. Und das war einfach toll. Dieses Kompliment muss man euch geben, wie deine gesamte Mannschaft uns da aufgenommen hat. Das war halt wirklich einfach toll. Und wie man dann gesagt hat, so und so. Und wir haben dann relativ schnell auch als Team so eine Kette entwickelt, einfach wie wir Hand in Hand das Ganze machen. Und wie wir aber eben auch integriert worden sind von den Menschen vor Ort, die wahrscheinlich jeden zweiten Tag sowas haben vielleicht. Das hat aber super geklappt, ja. Und es ging Hand in Hand. Wir waren teilweise ein bisschen überrascht, weil wir dann doch Sachen gedacht haben, Mensch, wenn mal was falsch in der Ecke stand, gab es auch eine klare Ansage, gab's wo das Ärger? Hin. Ja, da gab jemand, der hat gesagt, nee, Freunde, hier, andere Palette, ne? Und anderer Standort. Da hat also auch, haben die Vorstandskollegen dann auch gleich einen mitgekriegt, das war super. Und dann wird es sortiert und dann kommt es in die Autos. Mhm. Ne?
Da kennen unsere Leute auch zum Glück keine Scheu.
Ja, super.
Denen ist es völlig egal, wer da ist.
Mhm. Wenn
die
mitsortieren,
ja, es ist klasse. Weil wer da mitsortiert, sortiert mit, und das muss nach einem bestimmten System passieren. Und da, wenn du da nicht springst, dann kriegst du eins auf den Deckel. Und das ist aber das Prinzip der Tafelarbeit schon immer gewesen. Also auch ganz am Anfang, als wir vorne im Fruchthof dreimal die Woche die Händlerinnen und Händler abgeklappert sind, da war das jeweils jeden Montag, Mittwoch, Freitag jeweils ein festes Ehrenamtsteam. Und die haben immer dann den Montag, den Mittwoch oder den Freitag bespielt. Und diese Teams, die haben unheimlich fest zusammengehalten. Und da war es dann wirklich so, da war dann der Langzeitarbeitslose mit dem Großunternehmer zusammen, und dann sagte der eine sortierte und der andere stand mit der Kiste da und sagt, ey, kannst du mal deinen Arsch wegnehmen? Und der andere dreht sich um und sagt, ich bin es nicht gewöhnt, dass so mit mir geredet wird. Worum geht es? Und dann haben sie sich auseinandergesetzt, haben miteinander gesprochen, und dann ist der eine zur Seite gegangen und der andere durchgegangen. Mhm. Und das war Hand und, also es war immer ein Hand in Hand arbeiten. Und das finde ich schön, wenn ich das jetzt höre, dass es euch auch so gegangen ist, dann hat sich das erhalten und das freut mich sehr.
Wenn es jetzt nochmal darum geht, Leute aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen und du sagst, Unternehmen unterstützen euch, vielleicht auch nochmal die Frage, deine Einschätzung, was haben denn Unternehmen für eine Verantwortung, auch bei solchen Projekten mitzuhelfen? Was spielen die in diesem ganzen System für eine Rolle?
Also ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft alle Verantwortung tragen. Und was ich so schade finde, ist, dass so viele Leute ihre Verantwortung gar nicht als solche sehen und annehmen. Und deshalb bin ich glücklich über all die Firmen, die mit uns zusammenarbeiten. Es ist für uns einfach wahnsinnig wichtig, dass wir diese Unterstützung haben. Ohne die würde es nicht gehen, weil ich meine, wir können uns das Obst und Gemüse nicht schnitzen. Das müssen wir irgendwo hergespendet kriegen. Wir können die Autos nicht einfach selber konstruieren. Und was schön ist, und ich muss ganz ehrlich sagen, da hat sich offensichtlich auch der Bereich Fundraising sehr daran orientiert. Als wir angefangen haben, ging es noch darum, Firmen anzusprechen, ob wir Geld kriegen könnten, um, weiß ich nicht, unsere Flyer zu drucken oder irgendwie sowas. Über diese Lebensmittelgeschichte haben wir festgestellt, wir sprechen sinnvollerweise doch am besten die Firmen auf das an, was sie haben und fragen da nach der Unterstützung. Auf die Art und Weise haben wir halt zum einen die Firmen, die mit Lebensmitteln handeln, wir haben zum anderen die Autoproduzierenden, wir haben Computerfirmen, wir haben alle Firmen irgendwie gebündelt oder zum Beispiel bei Druckerzeugnissen. Wir haben eine Agentur, die uns kostenlos die Vorlagen macht. Wir haben eine Druckerei, die uns kostenlos die Druckgeschichten macht. Manchmal sagen Druckereien, das Papier ist so teuer. Dann finden wir eine Firma, die Papier produziert. Die liefert das Papier an die Druckerei. Die Druckerei druckt es für uns und das war's. Und das ist natürlich ein unheimlicher Aufwand fürs Fundraising, weil die also unheimlich aktiv sein müssen. Aber das ist genau das, wo alle Firmen mitspielen können und auch gerne mitspielen.
Also jeder bringt das mit, was er besonders gut kann.
Ja. Und auch Ideen immer mal wieder, nicht? Also ich habe, als wir im Sommer hier waren, hast du von einer Idee erzählt und das fand ich stark, die Pfandnummer an den Flughäfen in Berlin. Mhm. Erzähl nochmal. Weil das ist ja, manchmal sind es einfach nur gesunder Menschenverstand. Ja, ja. Du siehst was und dann handelt man entsprechend.
Also ich hatte auch schon immer das Gefühl, wenn ich auf dem Flughafen war und mein Fläschchen ausgetrunken hatte, was passiert eigentlich mit diesem ganzen Schade drum, ne? Aber habt es nie weiter nachvollzogen. Und irgendwie war unsere damalige Fundraiserin hier, die hatte irgendwo mitgekriegt, dass in Stuttgart und noch irgendwo auf den Flughäfen die Leute die Möglichkeit haben, ihre Pfandflaschen in eine Box zu packen. Und in Stuttgart zumindest ging das dann, glaube ich, in Richtung Obdachlosenunterstützung. Mhm. Und so.
Also wir reden hier von vor der Security, ne? weil man es ja nicht mehr durchtragen darf. Dahinter muss man wieder kaufen. Kann man kaufen an Automaten und also Vending Machines und an sonstigen Ständen. Aber davor muss es irgendwo hinpacken. Und viele haben noch eine Flasche Wasser oder eine Flasche Coke.
Keine Chance, die 25 Cent sich wieder abzuholen.
Genau. Richtig. Und diese Fundraiserin hatte die Idee, das wäre doch eine schöne Sache für Berlin. Und hat dann also diese Idee immer weiterverfolgt. Und heute sind wir an der Stelle, dass wir sowohl in Tegel als auch in Schönefeld große Sammelboxen haben. Wir haben extra Teams, die unsere Fund-Verantwortlichen auf dem Flughafen Tegel und auf dem Flughafen Schönefeld. Und die wechseln also regelmäßig diese Tonnen volle gegen eine Leere aus. Und es ist Wahnsinn. Wir haben innerhalb der ersten 2 Jahre 500.000 Euro an Spenden, an Pfandgeldern auf die Art und Weise gekriegt. Und ich habe inzwischen von Leuten gehört, die, wenn sie wussten, dass sie fliegen, dass sie dann noch ein paar leere Flaschen mitgenommen haben und die auch noch da reingepackt haben. Und was ich eben auch wichtig finde, wir kommen den Pfandsammlerinnen und Sammlern vor dem Flughafen nicht ins Gehege. Das wollen wir nicht, weil die da sammeln, die sollen auch weiter sammeln. Aber innerhalb des Bereichs dürfen die gar nicht sein. Da werden sie von der Sicherheit sowieso rausbefördert. Und insofern ist das ein schönes Zusammenspiel. Wir bekommen wirklich das, was ansonsten weggeworfen werden würde.
Und bevor wir natürlich, Laura zeigt schon, zu Feiern und Bedauern am Ende kommen werden, das ist ja eine unserer Lieblingskategorien. Das ist noch mein Herzensding, da müssen wir noch mal kurz ran, weil das habe ich davon im Sommer erfahren Und das ist das Kimba-Projekt. Du hast es vorhin schon mal ganz kurz angerissen, als du gesagt hast, Mensch, also ich dachte, es geht in die Richtung, als du über das Kochbuch geredet hast. Ich weiß, gibt es das Kochbuch eigentlich noch? Kann man da noch kaufen? Weil ja, das heißt, also für alle Leute, die für Geburtstage, für Zehner, Weihnachten, für alles, was es da so gibt und so weiter.
Aber das gibt es nicht mehr im Laden, das gibt es nur noch bei uns.
Nur noch, oh ja, gut.
Für 10 Euro.
Das ist einfach auf die Seite gehen. Mittlerweile haben wir ja Internet und da kann man es bestellen. Aber ich möchte noch ganz kurz ein paar Sätze verlieren zu Kimba, weil das finde ich total stark. Auch etwas, was sozusagen ja, das ist ja so ein bisschen da auch wieder diese Prävention, ne? Wie gehe ich ran sozusagen an etwas? Auf der einen Seite helfe ich den Leuten, die schon in diese Situation gekommen sind. Auf der anderen Seite fangt ihr jetzt ganz früh an und habt ein Projekt entwickelt, wo ihr an zum Schulen und Kindergärten fahrt oder beziehungsweise Kimba Express und dann gibt es noch, Mobil und dann gibt es Kimba Express. Das ist ein Waggon hier, aber sag noch mal kurz, bitte noch was dazu, weil ich finde das so toll. Und
wir haben uns irgendwann mal überlegt, was können wir tun, damit vielleicht Tafeln irgendwann mal unten überflüssig werden. Und haben halt festgestellt, es fängt wirklich an bei der Ernährungsaufklärung bei den Kindern an. Wenn die Kinder nicht wissen, wie sie was essen sollen, können, dürfen, dann ist die Gesellschaft sowieso verloren. Und so haben wir Kimba entwickelt, den Doppeldeckerbus, den haben wir umgebaut, da ist unten eine Lehrküche drin. Damit fahren wir zu Kinder- und Einrichtungen, Schulen und so weiter und bringen den Kids dort vor Ort bei, was ist ein Lebensmittel, wie wichtig ist ein Lebensmittel, wie bereite ich mir einen kleinen Imbiss selber zu. Da haben wir am Anfang ein Kochbuch gehabt, inzwischen haben wir einen Kochfächer, so ganz niedlich mit der Schraube in der Mitte, lässt sich so auseinanderfächern und das kriegen alle Kinder, die bei uns den Unterricht gemacht haben, kriegen so ein Ding kostenlos. Das wird unterstützend finanziert von der BSR, von der Stadtreinigung und auf die Art und Weise können wir damit also auch sehr schön großzügig umgehen. Und dann haben wir zusätzlich noch Kimba Express, der steht hier auf dem Großmarktgelände. Das ist ein umgebauter Waggon der Deutschen Bahn. Da haben wir auch eine Lehrküche drin und zusätzlich noch ein Labor. Und da machen wir kleine Lebensmitteltests mit den Kindern drin. Und da laden wir also ganze Klassen ein, die kriegen dann gleich noch mit, wie ist das mit dem Großmarkt, wie funktioniert der Handelsweg mit dem Obst und Gemüse und so.
Ja, und für mich war wirklich, das ist dann auch, man muss sich das dann immer wieder irgendwie auch vor Augen rufen, es ist doch dann so, und Unterscheidung von einer Zucchini und von einer Gurke, kriegt nicht jedes Kind hin, nicht?
Das kriegt also fängt schon damit an, dass wir denen zeigen müssen, wie rum sie ein Messer halten müssen, damit sie wirklich schneiden können.
Ja, und das ist auch etwas, finde ich, wo halt jeder von unseren Hörern auch rausgehen kann, und der kann jederzeit in den Kindergarten gehen, in die Schule gehen, von seinen eigenen Kindern oder von den Patenkindern oder von gar keinen Kindern und von seinen eigenen und dahin gehen und mal einen Korb Obst und Gemüse mitnehmen und einfach mal sagen, guck mal hier, das und das ist das, das und das kann man damit machen. Weil das war für mich auch noch so ein Thema, was mich seitdem begleitet hat und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr bei euch mitfahren darf. Ja. Meine erste Hygieneschulung habe ich schon hinter mir.
wir sind also in Bezug auf die Verfügbarkeit dieser beiden Kimba Mobil und Kimba Express, sind wir ausgebucht bis ins Jahr 2021. Ja. Also das ist wirklich Hammer. Das ist echt Hammer.
Ja.
Und ich hatte jetzt vor kurzem einen wundervollen Kutter, weil ich träume von Kimba Boot und hatte einen Kutter. Und dann haben mir aber zwei Bootsbauermeister gesagt, lassen Sie die Finger davon, das ist so teuer, das Ding wieder herzurichten, weil der war schon holzmäßig ziemlich schrottig. Jetzt warte ich immer noch auf die geniale
Liebe Gelegenheit. Liebe Hörer dieses Podcasts,
unbedingt,
wenn einer von euch was hat, ein Schiffchen, was wir umbauen können, dann...
Das Ding war sogar fertig, das war ein Restaurant und das heißt, da war eine Küche drin, da waren die Sitzgelegenheiten, es war eigentlich perfekt, aber leider ein bisschen rottig.
Ja. Oh,
aber wenn da also irgendjemand so ein Schiff hat, was noch ein bisschen schöner ist, gerne. Also Kimba Boot stelle ich mir klasse vor. Vor allem dieser Kutter hatte zwei Masten und ich sah die Kinder da so richtig begeistert da.
Ja klar.
Oh, ne? Aber wer weiß, vielleicht wird es ja noch.
Kimba
durch diese Sendung. Ich habe ja, so wie wir dich kennengelernt haben, über deine Website kriegt man dich ja, deine E-Mail. Ich glaube... Klar. Jeder darf dir schreiben, der innovative Ideen hat.
Unbedingt.
Wir könnten jetzt noch ewig lange über den Take-Off Awards reden, den du auch noch demnächst kriegen willst, aber vielleicht kannst du das einbauen in das, wir haben eine Kategorie, die nennt sich Feiern und Bedauern.
Ja.
Also etwas, gibt's irgendwas, was du jetzt gerade mit dir rumträgst, was du feierst? Vielleicht den Award, den du bekommst. Oder etwas, was du bedauerst. Es gibt, muss man nicht sagen, manchmal gibt's was, aber das ist so ein Standard, den wir immer bei uns drin haben.
Also feiern können wir ganz viel, weil weil wir haben zum Beispiel am Sonntag ein Benefizkonzert vom Bundespolizeiorchester. Da freue ich mich schon riesig drauf. Die sind richtig gut. Das klingt erstmal so komisch, aber die sind richtig gut. Dann am Samstag drauf kriege ich den Take-Off Award für mein Lebenswerk.
Wow. Danke.
Und ja, so feiern wir. Wir haben jetzt schon die Zusage, dass wir im Restaurant Wandel wieder unsere Weihnachtsfeier fürs ganze Team machen können. Da können wir mit 50 Leuten unsere Weihnachtsfeier machen, kriegen wundervolles Essen und Trinken. Also es ist gerade jetzt so, in dieser Zeit passiert unheimlich viel und ich bin da immer froh, wenn das auch Aktivitäten wie bei dieser Weihnachtsfeier Sachen sind, wo wir auch das Team möglichst komplett mitnehmen können. Und weil es steht und fällt alles mit dem Team. Dass ich mal angefangen habe, ist das eine, aber es müssen die Leute sein, absolut, die bereitwillig jetzt auch mitmachen. Und das ist das Schöne, dass es da immer wieder gibt. Danke auch an euch, weil ihr gehört auch dazu.
Danke. Ach, das ist sehr lieb, dass du das sagst.
Und bedauert wird nichts momentan?
Ich wüsste gerade nicht, was ich bedauern soll. Doch, das heißt doch, eigentlich schon. Wir haben einen wirklich lieben, sehr zuverlässigen Kollegen gerade vor einer Woche verloren. Der ist einfach erstickt in seiner Wohnung und das ist wirklich richtig schlimm. Wir haben eine andere Kollegin, bei der ein bösartiger Gehirntumor festgestellt wurde. Das sind die Dinge, die ich wirklich bedauere, weil ich finde, niemand hat's verdient, aber so engagierte, wundervolle Menschen erst recht nicht.
Ja.
Und das finde ich schon sehr schade.
Einen allerletzten Punkt vielleicht noch, weil das hast du mir mal schon auf einer so schönen Art und Weise erklärt. Das würde ich gerne auch noch in diesem Podcast von dir erzählt bekommen. Woraus oder womit kannst du die Leute motivieren? Wie fühlt es sich an, wenn man gute Dinge getan hat? Was nimmt man für sich persönlich daraus mit?
Ich habe keine Ahnung, was ich damals dir erzählt habe, aber ich glaube, dass das Schöne an dieser ganzen Idee ist die simple Nachvollziehbarkeit. Wir nehmen es da, wo es zu viel ist und geben es da, wo es gebraucht wird. Das können alle total leicht verstehen. Die selber arm sind, wollen oftmals anderen trotzdem helfen und das ist das Schöne. Diejenigen, denen es besser geht, die wollen für die anderen, denen es nicht so gut geht, was tun. Und das ist einfach eine total motivierende Sache, auch für mich immer wieder. Also es ist ja nicht so, dass ich immer nur andere motiviere, sondern deren Motivation motiviert mich auch wieder. Und das macht einfach Spaß und das ist richtig schön. Mhm.
Dann würden wir sagen, auf Wiedersehen, Sabine Werth, Robin Hood von Berlin.
Ja, also legal. Wir haben am späten Freitagnachmittag den Podcast hier jetzt aufgenommen und das ist, ich glaube, wenn man so motiviert jetzt aus der Woche rausgeht und ins Wochenende rein mit einer Person, die wirklich du strahlst, das können die Hörer nicht sehen, machen wir ins Foto rein, du strahlst und bist so voller Energie, das kann nur anstecken und das hat angesteckt. Vielen Dank an alle und wir hören und sehen tun wir nicht. Nee, wir hören uns bald.
Ja, wir hören uns bald und wir hoffen, dass du auch dich wohlgefühlt hast bei uns.
Ja, sehr. Ja. Vielen Dank an euch.
Dankeschön. Tschüss,
Sabine. Tschüss, Sabine.
Tschüss.
Das war die unglaubliche Sabine Werth. Für mich ist sie definitiv eine Heldin. So viel Energie und Motivation. Ich hoffe, das ist genauso gut rübergekommen wie im Gespräch. Ich will hier nicht missionieren, aber ich hoffe, ihr seid genauso inspiriert wie ich. Ich bin Ende März bei einer Aktion der Tafel dabei und werde berichten. Und ihr habt ja gehört, Christian ist ja auch bald dabei. Wenn auch ihr helfen wollt, Infos zur Berliner Tafel und Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes und auf Instagram. Und wenn ihr nicht aus Berlin seid, dann findet ihr dort auch alle Infos, wo und wie ihr in eurer Ecke in Deutschland helfen könnt. Wir würden uns wirklich unglaublich freuen, wenn wir mit unserem Podcast motivieren könnten zu helfen. Und natürlich jetzt nochmal Werbung in eigener Sache. Natürlich freuen wir uns neben all dem, wenn ihr fleißig unseren Podcast abonniert und uns Feedback gebt, bewertet oder auf Instagram besucht. Und natürlich auch auf unseren sozialen Kanälen. Christian und ich findet ihr überall. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.